Genau, es gibt eine Sache, die uns auf, dahin bringen möchte, aufzugeben, einzuknicken, uns aus der Kampfzone sozusagen zu schleichen. Es ist die Entmutigung. Die Entmutigung. Den Mut zu verlieren oder ermüdet zu werden. Und es gibt vielleicht nicht eine Person in diesem Raum, die das nicht schon mal erlebt hat, eine Zeit der echten Entmutigung. Vielleicht steckst du gerade auch mittendrin. Vielleicht gehst du gerade dadurch. In unserem Predigttext heute erfahren wir, was wir dagegen tun können. Paulus gibt uns sozusagen eine Medizin gegen Entmutigung. Wenn er anfängt mit den Worten, darum verlieren wir nicht den Mut. Und dann stellt er uns einen Gegensatz nach dem anderen vor. Dieses ganze Kapitel oder dieser Textteil ist voll von Gegensätzen. Paulus spricht vom äußeren Menschen, der verfällt, und vom Inneren, der erneuert wird. Er redet von Trübsal, von Leid, das zeitlich ist und das leicht ist, und von der ewigen Herrlichkeit, die kommt. Er schreibt vom Sichtbaren und vom Unsichtbaren. Und ihm geht es darum, klarzumachen, auf was wir als Christen unseren Blick richten. Um in dieser Welt, in der uns ja alles Mögliche zustoßen kann, eben nicht entmutigt zu werden und nicht zu zerbrechen. Paulus selbst war ein Mann, der 100% gegeben hat für Jesus Christus. 100%. Und zwar nicht nur eine Zeit lang, sondern er war einer, der durchgehalten hat bis zu seinem Ende. Der selbst Bedrängnisse erlebt hat, Anfeindungen erlebt hat, Tiefen im Leben erlebt hat, bis zur Steinigung, die er wie durch ein Wunder überlebt hat, oder vielleicht wurde er auferweckt, so ist es in der Apostelgeschichte beschrieben. Bis zur Hingabe seines Lebens ist er dran geblieben. Und deswegen hat er auch Autorität, in unser Leben zu sprechen. Denn er hat bis zuletzt alles gegeben und der Entmutigung widerstanden. Also, auf was sollen wir unseren Blick richten? Ich habe euch ein Bild mitgebracht, nämlich die Sanduhr. Eine Sanduhr, sie veranschaulicht sehr gut, was dieses Gotteswort uns sagen möchte. Im oberen Teil des Glasgefäßes der äußere Mensch und im unteren der innere Mensch. Im 2. Korintherbrief heißt es im 16. Vers, ob auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird der innere von Tag zu Tag erneuert. Das obere Sandhäufchen nimmt ab und das untere bekommt ständig neuen Sand hinzu. Und weil der äußere, der alterne, der verfallene Mensch in seiner Vergänglichkeit und der Erwartung des Todes Schmerzen hat, Sorgen hat, Leid hat, können wir das obere Häufchen auch Leidenshäufchen nennen. Das Leidenshäufchen. Und das untere nennen wir Herrlichkeitshäufchen. Der Apostel Paulus schreibt den Korinthern, unsere Trübsal, also unser Leid, das zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige, über die Maßen wichtige Herrlichkeit, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Nur dadurch, dass das Leidhäufchen zerrinnt, bekommt das Herrlichkeitshäufchen oder kommt es überhaupt zustande und es bleibt und es zerrinnt nicht. Ja, sogar, sagt Paulus, das ist gar nicht zu vergleichen. Eigentlich stimmt das Bild gar nicht. Sondern das ist über die Maßen mehr und größer, was uns erwartet, als das, durch was wir hier durchgehen müssen. Ein drittes Begriffspaar kommt hinzu für unsere beiden Sanduhrhälften. Die obere Hälfte, also der äußere Mensch, der unter Trübsal und Vergänglichkeit leidet, ist das Sichtbare, das, was jedermann ständig vor Augen ist. Die untere Hälfte, der innere Mensch, der an Herrlichkeit zunimmt, ist unsichtbar und wird deshalb von vielen geleugnet. Die meinen, der Sand, der rinnt doch eh nur ins Leere, ins Nichts. Mit den Augen des Glaubens können wir aber die untere Hälfte gut erkennen. Der letzte Satz bekräftigt es in diesem Kapitel, was sichtbar ist, ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Also schauen wir zuerst auf das äußere Gefäß, auf den äußeren Menschen, auf das Leidenshäufchen. Und damit ist nicht nur unsere äußere Hülle genannt, also unser Leib, sondern auch unser Denken, unser Fühlen bezüglich der Dinge dieser Welt, unsere Sehnsüchte, unsere Sorgen, unsere Freuden an materiellen Dingen. Je länger ich lebe, desto mehr fällt mir auf, wie unvollkommen so manches ist in dieser Welt. Wie vergänglich auch und von Verfall behaftet die Angelegenheiten des äußeren Menschen sind. Ja? Ich nehme an, dass die Älteren unter euch wissen, was oder es bestätigen können. Ja? Da gibt es ja Verfallserscheinungen. Die Jungen, die haben das noch nicht. Ja? Am Körper, da verfällt halt einiges. Ja? Da, die Zähne oder die Haare gehen aus und ja, ich schaue schon wieder aus wie ein Hippie, obwohl ich eigentlich keine Haare mehr habe. Augen und Gehör ja, lassen nach, manches chronische Leiden stellt sich ein. Und das sind die Verfallserscheinungen auch am Gedächtnis oder am Geist. Ja? Mann, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ja? Wie heißt das Wort nochmal? Lauter solche Sachen. Und dann merkt man, dass alle guten Gedanken und Erkenntnisse an Lebenserfahrung und Weisheit eigentlich nur zu einem geringen Teil weitervermittelt werden können. Weil ja jeder seine eigenen Erfahrungen machen muss. Also auch das Wissen ist vergänglich. Wo wir denken, boah, das ist so cool, das ist so, wow, ist alles nur vergänglich. Da ist auch das Hab und Gut, ja, die Dinge, mit denen du dich umgibst, dein Haus, dein Auto, dein Garten, deine Hobbygeräte, all das wird irgendwann reparaturbedürftig und es verfällt. Auch das hat Anteil also am Verfall des äußeren Menschen. Selbst das, was für die Menschen das Liebste ist, das Liebste, die liebsten Menschen, der Ehepartner, Familie, gute Freunde, gehört in den oberen Teil der Sanduhr. Menschen verändern sich, verlassen uns, sterben. Also unser ganzes Leben ist eigentlich so ein Abschied nehmen. Da helfen auch alle Versuche nichts, das Rinnen des Sandes irgendwie aufzuhalten. Ein Mensch kann zu ein Dutzend Ärzten gehen, sich liften lassen, seine Haare färben oder ersetzen lassen, Falten zuschminken. Jede Minute werden wir älter. Er kann seine Weisheit, seine Erfahrungen in Büchern, Aufzeichnungen festhalten und muss doch damit rechnen, dass all die Gedanken irgendwann veraltet sind und von den folgenden Generationen nicht mehr beachtet werden. Du kannst dein Vermögen gut und sicher anlegen, du kannst ein einwandfreies Testament machen, aber die Geschichte lehrt, dass auch die besten Anlagen plötzlich in Rauch aufgehen können, wertlos werden. Man kann mit Fotoalben, Erinnerungsstücken das Andenken an liebe Menschen wachhalten und versuchen, das Rad der Zeit zurückzudrehen. Und wenn jemand diesen oberen Teil des Glases immer im Auge hat, dann wird er entweder auf solche Weisen versuchen, sein Leben festzuhalten und dabei nur darauf stoßen, dass es ihm wie Sand zwischen den Fingern zerrinnt, oder er wird resignieren. Aber wir wollen ja heute nicht resignieren. Das ist eine Sanduhr des Glaubens. Und nur wenn wir im Glauben mit Christus verbunden sind, davon schreibt Paulus in seinem Brief, dann dürfen wir wissen, der Sand zerrinnt nicht vergeblich. Der zerrinnt nicht in irgendwo hin, ja, und alles ist vergangen und wir gehen ins Nirvana auf. Nein, sondern er wächst zu einer neuen Herrlichkeit im unteren Gefäß. Wie geschieht das? Indem wir unseren Blick auf Jesus und auf den inneren Menschen richten. Und zwar Tag für Tag. Paulus schreibt ja im Vers 7, ganz am Anfang, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Also wenn du schon am Morgen entmutigt aufwachst, ja, dich leer fühlst, durcheinander fühlst und so weiter, angefochten bist, dann darfst du deinen Blick auf den inneren Menschen richten und den Fokus nehmen und darfst bei Gott auftanken. Es ist normal. Es ist normal, dass wir angefochten sind. Viele Christen denken, ach, ich bin so schlecht, ich bin nicht geistlich genug, ich müsste doch viel weiter und ich müsste. Nein, es ist normal. Tag für Tag werden wir erneuert. Das heißt, wir müssen Tag für Tag zu Gott kommen. Und wenn wir Tag für Tag nicht zu Gott kommen, dann werden wir nach einem Monat natürlich noch leerer sein. Aber wir dürfen Tag zu Tag kommen, um erneuert zu werden. Und du darfst dir zusprechen, ich habe diesen Schatz in einem irdenen Gefäß. Danke Gott. Sei dir bewusst, dass dein Körper und deine Seele nicht der ganze Mensch sind oder ist. Was hier steht, ja, was hier oben steht auf der Kanzel, ist nicht der ganze Tommy Bachmann. Nein, es ist nur sichtbar, ist vielleicht der Körper. Ich bin ein Mensch auch in Christus. Ich bin eine neue Kreatur. Ich bin ein Glied am Leib Christi. Ich bin mit Christus gestorben und auferstanden im Geist. Egal, was mir äußerlich zustoßen mag, ich bin in meinem Geist vollkommen erlöst. Das ist das Zeugnis des Neuen Testaments. So ist es, das ist die Wirklichkeit, auch wenn wir sie nicht sehen, weil sie im unteren Teil ist. Ich habe diesen Schatz in mir und darum schaue ich zuerst in den Spiegel, haben wir hier einen? Genau, in den Spiegel, der mir die neue Wahrheit sagt über mich. Nämlich Gottes Wort. Mag der äußere Spiegel mir etwas anderes sagen? Oder dir? Wie schwach du körperlich bist? Ja, es vergeht doch alles. Wie angeschlagen vielleicht deine Seele ist? Vielleicht leidest du gerade, und es leiden viele, an äußeren Krankheiten, an schlimmen Dingen. Wir sind so viel im Gebet in dieser Gemeinde für unsere Geschwister, weil so viel Krankheit auch da ist. Vielleicht leidest du auch an einer inneren Niedergeschlagenheit. Aber Gottes Wort sagt dir, dein Geist ist schon vollkommen gesund. Du bist Jesus ähnlich, du bist Gottes Kind. Jesus lebt in dir. Und wenn du dich auf diese geistliche Wirklichkeit fokussierst, dann hat es auch Auswirkungen auf deine Seele, auf dein Gemüt und auf deinen Körper. Wir sollen also nicht nur auf das Unsichtbare schauen, sondern auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Und das war das große Problem der Korinther. Für die Korinther war es eine Anfechtung, den Paulus anzuschauen. Der Paulus, ein Apostel, so ein schwacher Typ. Ja, Paulus schreibt davon in den Korintherbriefen. Irgendwie hat er, ich weiß es nicht, welche Schwäche er gezeigt hat. Jedenfalls haben die gesagt, es kann doch nicht sein, ein Apostel, der muss glänzen. Der muss irgendwie über dem Teppich fliegen oder keine Ahnung. Jedenfalls war das Problem damals. Für sie war Paulus mit seinen Bedrängnissen und Leiden, er hatte viel zu leiden, wurde gesteinigt, wurde verfolgt, wurde, keine Ahnung, ja, offensichtlich hatte er auch irgendeine Bedrängnis in seinem Leben, von der er frei werden wollte, aber nicht frei wurde. Paulus wusste aber, in ihm wirkt dennoch Gottes Kraft. Ist mir egal, was ihr sagt. Äußerlich, ihr schaut nur auf das Äußere. Gott schaut woanders hin. Und Gottes Kraft ist durch sein Leben mächtig wirksam geworden. Und das ist vielleicht die große Herausforderung für uns, dass wir sehen Schwäche oft als Anfechtung und wir denken, oh, jetzt kann ich nichts und jetzt bin ich vielleicht krank oder jetzt bin ich gerade irgendwie. Und genau da möchte Gottes Kraft wirksam werden. Auch vom Herrn selbst heißt es in Jesaja, er war der Allverachtetste. Nicht schön anzusehen. Und trotzdem diente es nur dazu, dass das Herrlichkeithäufchen wachsen konnte. Und das ist immer auch die große Versuchung bei uns. Wir wollen das Starke, wir wollen das Schöne, wir schauen auf die vollkommenen Helden des Glaubens. Sie sind aber auch mit einem äußeren Menschen behaftet. Paulus war so, Petrus war so, all die waren nur Menschen. Das Leid und die Trübsal haben schwer nur einen Raum bei uns, aber wir brauchen sie nicht zu verleugnen. Und wenn wir jetzt gerade mittendrin stecken, dann ist es ein großer Trost. Dann ist das wirklich ein großer Trost. Vielleicht für manche jetzt nicht. Aber wenn du unten sitzt, dann weißt du, wovon ich rede. Wenn wir mittendrin stecken. Es ist normal, auch unter uns Christen, gerade weil der alte Mensch verfällt und das obere Sandhäufchen abnimmt, werden wir hingewiesen auf die neue, auf die unsichtbare Herrlichkeit. Sie wird einmal, wenn die obere Glashälfte leer ist, vollkommen sein, ganz sein. Und dann wird auch sichtbar. Es wird es sichtbar durch einen vollkommenen Leib bei uns. Darum brauchen wir nicht zu resignieren, wenn wir den Verfall des äußeren Menschen am eigenen Leib erfahren. Wir brauchen nicht krampfhaft versuchen, alles aufzuhalten. Gott hat sich auch nicht mit seiner Liebe und Fürsorge zurückgezogen. Er ist immer da. Kümmern wir uns lieber um die untere Hälfte der Uhr. Die Hälfte, die Zukunft hat. Nehmen wir die Angebote wahr, die Paulus schreibt, uns Tag für Tag erneuern zu lassen. Lassen wir uns nicht täuschen. Natürlich ist es schön, in äußere Dinge zu investieren, in zeitliche Dinge. Die genießen wir. Es ist ja auch Gottes Schöpfung. Es ist ja auch uns zur Verfügung gestellt. Aber sollten wir nicht eher auch in die wichtigeren Dinge investieren, die unsichtbar ist und die eigentlich auf Ewigkeit hin angelangt sind? In geistliches Wachstum, ins Erkennen von Gottes Willen? Was ist denn wirklich wichtig im Leben? Ganz ehrlich, was ist wichtig? Wir sollen alles geben für unsere Arbeit, in der Familie und so weiter. Aber wir brauchen eine ewige Priorität in unserem Leben, weil nichts bleibt. Nichts. Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, bringt ihr viel Frucht. Also die Verbundenheit mit Jesus, die ist wichtig. Und wo können wir das immer wieder? Genau, was wir jetzt tun. Wir sitzen im Gottesdienst, wir hören Gottes Wort, wir singen die Lieder, wir erinnern uns daran. Das baut unseren inneren Menschen auf, wenn wir das Abendmahl feiern. Wenn wir im Austausch sind mit anderen Christen, wenn wir über den Glauben reden, im Gespräch sind, da wächst es. Zum Schluss können wir das Bild auch auf die Kirche, auf den Leib Christi anwenden. Auch hier ist ja das Äußere, das Sichtbare der Kirche dem Verfall unterworfen. Ja, ist nichts Neues, wenn man heute auf die Kirche schaut, die Institution, oh Mann, ist alles ein Untergehen, zumindest hier im Westen. Gemeinden überaltert, man fragt sich, ja, wie lange kann das noch existieren? Also Gebäude gehen kaputt, man muss halt Geld, wo soll das alles herkommen? Wie soll das alles funktionieren? Kleinglaube fressen sich fest, Angst, Routine, Bequemlichkeit, ja, man könnte so vieles nennen in der Welt der Kirche. Aber schauen wir nur auf diesen sichtbaren Verfall im Leidenshäufchen der Uhr, dann können wir resignieren, dann können wir krampfhaft versuchen, den Sand aufzuhalten. Aber hey, die Kirche vergeht, die äußere Kirche. Und wir wissen auch im Mittelalter und so, auf das Äußere und auf den Glanz und auf das Ganze, auf den Reichtum, da hat Kirche noch nie viel bewirkt. Aber blicken wir vielmehr auf das, worum es eigentlich geht. Auf das Unsichtbare. Auf das, worum es wirklich geht. Jesus hat seine Gemeinde erkauft durch sein Blut. Und da spielt es nicht so fair die Rolle, was wir äußerlich schauen. Lasst uns mit Leidenschaft Gottes Wort hören. Lasst uns mit Leidenschaft Jesus anbeten. Lasst uns mit Eifer einander, mit Ehrerbietung zuvorkommen. Einander beachten, einander dienen in Liebe. Lasst uns ernst machen mit gegenseitiger Vergebung. Jesus groß machen zur Ehre Gottes. Und dann wird das Äußere zur Nebensache. Hey, ist es cool, dass wir eine Kirche haben? Ich find's cool. St. Matthäus, boah, wir haben sogar viel Technik, ja, wir haben neulich gestern bei einer Taufe, was habt ihr denn hier für eine Veranstaltung? Ja, die veranstalten wir ständig. Ja, es ist alles nett, es ist toll. Also ist okay. Aber am Ende ist es egal, ob wir in der Privatwohnung treffen oder in der Kirche. Es ist Nebensache. Ob wir eine riesige Schar dynamischer junger Leute sind oder ein überaltetes Häufchen werden. Ja, hoffe ich nicht, aber trotzdem, ja. Dann ist nicht so wichtig, weil die neue Kirche, die Kirche der Zukunft hat schon begonnen. Und sie wächst, wenn wir im Glauben stehen, wenn wir auf das sehen, was wirklich Wert hat. Und schließlich, damit ende ich, die Sanduhr ist auch ein Beispiel für oder ein Bild für die Übertragung auf die Welt. Dass unsere alte Erde verfällt und unter immer größerem Leiden zugrunde geht, hat nicht nur Jesus vorausgesagt, sondern sieht man auch. Gestern kam ein Mann bei der Taufe auf mich zu und sagte, boah, ich hätte mich jetzt so gerne noch mit Ihnen unterhalten. Ich sagte, können wir nachholen? Weil die Welt ist sehr interessant, was gerade passiert. Ja. Was meint er? Ja, es ist alles so das Chaos. Was ist denn eigentlich los? Wo geht es denn eigentlich hin? Wir erleben das. Auch Menschen mit dem besten Willen können nicht verhindern, dass die Herrlichkeit dieser Welt wie Sand zwischen den Fingern zerrinnt. Aber wir sehen im Glauben immer wieder auf die untere Hälfte der Sanduhr. Ein neuer Himmel, eine neue Erde wächst. Ja? Wiederum, wem glauben wir? Dem, was wir sehen oder dem, was Jesus und Gott vorausgesagt hat? Da ist mehr Hoffnung drin als in den anderen Dingen. Das Vergehen dieser Welt braucht uns nicht so sehr erschrecken. Wir müssen nicht resignieren, sondern es weist uns zusammen mit Gottes Ankündigung darauf hin, dass diese unvergängliche Welt unaufhörlich näher kommt. Und solange wir sind, dürfen wir uns einsetzen und sollten vor allem auf das schauen, was ewigen Wert hat. Paulus beginnt dieses Kapitel mit den Worten darum, weil wir dieses Amt haben, nach der Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist, werden wir nicht müde. Also wenn du entmutigt bist, dann sagt Paulus, werde nicht müde, lass dich nicht entmutigen. Die Frage ist dir Barmherzigkeit von Gott widerfahren? Hast du die Gnade Gottes empfangen? Wenn ja, dann gilt dir alles, was in diesem Bild ausgesagt ist. Gott hat dich gerettet. Jesus hat sich für dich kreuzigen lassen. Ist für dich zur Brücke zum Vater geworden. Und weil er uns versöhnt und angenommen hat, gehören wir jetzt zur neuen Welt, zum Herrlichkeitshäufchen. Paul hat es heute für sich festgemacht. Paul hat heute gesagt, ich will dazugehören. Ich will mich taufen lassen. Die Frage ist, wissen wir, wohin wir gehören? Du kannst es heute für dich festmachen, wenn du es noch nicht weißt. Denn Jesus sagte, dass wir ohne ihn nichts tun können, was von Ewigkeitswert ist. Nur in Verbindung mit dem Glauben wird das, was wir hier durchleiden und durchmachen, alles zu Gottes Ehre und zu unserem Heil sein. Eine Tür ist nichts wert, wenn man nicht durchgeht. Eine Fahrkarte ist nichts wert, wenn man sie nicht einlöst. Ja? Das beste Mahl, das dir aufgetischt wird, ist nichts wert, wenn du nicht zugreifst und es für dich nimmst. Ein Angebot ist sinnlos, wenn du es nicht annimmst. Du musst Ja sagen zu Jesus. Bewusst Ja zu Jesus, die ihm dein ganzes Leben geben. Und dann jeden Tag so leben. Mit diesem Herrn in deinem Leben. Wenn du seine Wirklichkeit erleben willst. Und wenn du Jesus schon nachfolgst, was eine klare Entscheidung deines Lebens ist und du bist gerade entmutigt, dann lass dich ermutigen, nicht auf das Sichtbare zu schauen, sondern auf das Unsichtbare, auf ihn, der in dir lebt und eine über die Maßen große Herrlichkeit für dich vorbereitet. Und für alle, die wir an Jesus glauben, gilt es, dem Apostel nachzumachen. Und unsere Kraft dafür einzusetzen, dass Menschen, die nichts davon wissen, davon erfahren, durch unser Leben, jeden Tag aufzustehen und sagen, Herr, zu deiner Ehre will ich leben. Und danke, dass du diesen Schatz im irdenen Gefäß in mir trage. Deswegen schenkt uns Gott die Zeit in dieser Welt. Und ich ende mit einem Zitat von Petrus, der sagt, der Herr verzögert nicht die Verheißung, sondern er hat Geduld mit euch. Und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern jedermann zur Buße finde. Amen. Und Herr, wir danken dir. Wir danken dir für diese Hoffnung, die du uns schenkst. Wir danken dir für die Wirklichkeit, in die du uns hineinstellst. Und es ist Anfechtung, dass wir so vieles nicht sehen von dem, was du sagst. Aber es ist Glauben, daran festzuhalten. Und so bete ich, Herr, dass du in uns heute diesen Glauben erneuerst, dass wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das, was du versprichst. Und dass wir dadurch auch immer wieder auch erleben, wie dein Reich kommt und wie Dinge konkret und sichtbar werden. Danke, dass du bei uns bist. Danke für dein kraftvolles Wort und für deinen Heiligen Geist. Amen.